Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
Heute ist Freitag, der 15. März. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Passend zum Wochenende gibt's heute ein paar Empfehlungen für den nächsten Urlaub. Wir starten mit milliardenschwerem Spielhallen-Fastfood und danach gibt's schneereiche Skigebiete in Skandinavien. Wir starten die neue Partnerschaft mit Scalable Capital gleich mit einem richtig geilen Angebot. Und zwar kriegt ihr als Neukunde 3 Monate Prime Plus Broker geschenkt. Heißt auf Deutsch, ihr könnt unbegrenzt traden für alle Trades ab 250 Euro. Außerdem kriegt ihr für die ersten 4 Monate über die Baderbank 4% Zinsen pro Jahr und zwar für eine Summe von bis zu 1 Million. Und ihr kriegt natürlich alle anderen Features der Scalable App inklusive kompletten Portfolioanalysen, einer unbegrenzten Anzahl an Preisalarmen und. Link zum Angebot gibt's in der Beschreibung oder schaut einfach auf scalable.capital/oaws vorbei. Aber Achtung, das Angebot gilt nur bis zum 30. April, also beeilt euch. Vor ein paar Tagen gab es schon Gerüchte dazu, gestern war es endlich soweit, der Finanzinvestor KKR will den Wind- und Solarkraftwerkbetreiber Encavis aufkaufen und legt dafür um die 2,8 Milliarden Euro auf den Tisch. Nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, bevor die Gerüchte rauskamen, war die Firma nur 1,8 Milliarden wert und auch als die Gerüchte rauskamen, hat man eher mit 2 Milliarden gerechnet. Entsprechend hat die Aktie gestern nochmal um die 25% zugelegt, aber man muss auch sagen, dass die Firma 2022 schon mal 4 Milliarden Euro wert war, mit der Übernahme verdienen also nicht alle Investoren Geld. Übrigens ganz spannend, an der Übernahme hat sich neben KKR auch Max Fissmann beteiligt, dem nach der Übernahme ca. 1/4 von Encavis gehören sollen. Fissmann hat ja letztes Jahr sein Heizungsgeschäft für 12 Milliarden Euro verkauft und will das Geld jetzt eben investieren. Ebenfalls viel investiert wird gerade auch in Waffen und Munition, was man gestern mal wieder an den Jahreszahlen von Rheinmetall gesehen hat. Der Umsatz hat mit 7 Milliarden Euro ein Rekordniveau erreicht und ist mehr als 10% gestiegen. Noch erstaunlicher war aber die Prognose für 2024. Da soll der Umsatz nämlich auf 10 Milliarden Euro steigen, also um 40%. Und der Auftragsbestand liegt aktuell bei 38 Milliarden Euro. Nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, es gibt in ganz Deutschland nur 14 Firmen an der Börse, die 38 Milliarden oder mehr wert sind. Die Aktie hat gestern jedenfalls um die 5% zugelegt und kommt damit seit Jahresanfang auf ein Plus von fast 50%. Deutlich schlechter läuft's übrigens bei den Kollegen von RTL, die gestern nach ihren Jahreszahlen 7% abgeschmiert sind. Der Grund ist einfach, dass viele Firmen gerade bei Werbung sparen und weil das wichtigste Geschäft von RTL ist, ist der Umsatz letztes Jahr um 5% gesunken. Und dann gab's noch eine Enttäuschung hier aus Hamburg. Die Kollegen von Hapag-Lloyd glauben nämlich, dass sie dieses Jahr vielleicht sogar einen Verlust machen werden, weil die Preise für Containerschifftransporte massiv gesunken sind. Die Aktie hat entsprechend um die 15% verloren und auf Sicht von 12 Monaten ist es ein Minus von 60%. Als Investor bei Hapag-Lloyd sind die Zeiten also gerade nicht so einfach, als Banker bei der Deutschen Bank sind sie dafür umso einfacher. Gestern kam nämlich raus, dass der bestverdienendste Banker der Deutschen Bank letztes Jahr 14 Millionen Euro mit nach Hause genommen hat und beim zweitbesten waren es immerhin 10 Mio. Wer die beiden sind, ist nicht bekannt, sie verdienen aber mehr als ihr Chef Christian Sewing, der durfte nämlich nur 9 Millionen mitnehmen. Vielleicht werden sich jetzt einige wundern, weil Pascal doch vor kurzem erzählt hat, dass die Deutsche Bank zur globalen Hausbank werden will und im Investmentbanking, wo so hohe Gehälter ja üblich sind, deutlich weniger aggressiv ist. Tatsächlich ist sie das aber auch und im Vergleich zu früher sind die Summen eher Peanuts. Der deutsche Banktrader Christian Bitter hat 2008 nämlich einen Bonus von 80 Millionen Euro verdient. Aber zurück zu den bodenständigen Themen des Börsenlebens, zum Beispiel den Sportaktien. Da hat der Einzelhändler Dick's Sporting Goods gestern 15% zugelegt, was vor allem an den Comparable Store Sales liegt. Damit ist gemeint, wie viel Umsatz die Firma letztes Quartal mit den Stores gemacht hat, die es auch schon vor einem Jahr gab. Weil hier Neueröffnungen rausgerechnet sind, kann man an dem Wert sehr gut sehen, wie sich die Nachfrage entwickelt. Und der Wert ist eben um 3% gestiegen. Analysten haben mit weniger als 1% gerechnet, entsprechend gut war die Stimmung. Übrigens hat Dix in den letzten 3 Jahren mehr als 200% Rendite gemacht. Ganz anders sieht das bei Under Armour aus. Die können mit neuen Konkurrenten wie Lululemon oder On nicht wirklich mithalten und sind in den letzten 3 Jahren 70% gecrashed, nachdem es auch gestern 10% bergab ging. Der Grund für den gestrigen Kursrückgang ist aber eher überraschend. Der Gründer Kevin Plank, der 2019 den CEO-Posten abgegeben hat, ist gestern nämlich zurückgekehrt und wird jetzt wieder Chef seiner Firma. Eigentlich ist es jetzt ja positiv, wenn Gründer ihre Firma leiten, aber die bisherige Chefin war gerade mal 1 Jahr im Amt und hatte eigentlich einen 3-Jahres-Plan. Dass sie jetzt mittendrin gehen muss, zeigt also irgendwie, dass etwas falsch läuft. Und irgendwas läuft auch beim Bitcoin falsch, der ist nämlich gestern unter die Marke von $70.000 gefallen. Außerdem ist nach Börsenschluss noch Adobe rund 10% gesunken, weil die Firma dieses Quartal nur um die 9% wachsen will und damit langsamer als gedacht. Das heizt die Sorge von Investoren an, dass die neuen KI-Tools zur Video- und Bildbearbeitung dem Business der Firma vielleicht doch schaden. Es ist wirklich unfassbar, mit welchem Business man zu einer Multimilliardenfirma werden kann. Ein besonders absurdes Beispiel dafür gibt's jetzt von meinem Kollegen Pascal.
Stellt euch vor, eure Freunde nennen euch Basta und lieben euren speziellen Burger. Also macht ihr einen Burgerladen auf in direkter Nachbarschaft zu einer Videospielhalle, die in den 1980er Jahren in den USA nahezu an jeder Ecke zu finden war. Der Besitzer der Halle, Dave, ist euch direkt sympathisch und dann bemerkt ihr, dass die Kunden vom Burgerladen auch zu Kunden von Dave werden. Also schließt ihr euch zusammen und macht eine Videospielhalle inklusive Restaurant auf. Heute heißt die Firma dahinter Dave & Buster's, hat inzwischen mehr als 200 Filialen und ist an der Börse $2.5 Milliarden wert. Und an dem Konzept hat sich fast nichts geändert. Die Restaurants bieten klassisches amerikanisches Essen wie Burger, Chicken Nuggets und Pommes an. Dazu gibt's Videospielautomaten, Virtual Reality Spiele, Bowlingbahnen und eine Lasertag Arena. Und damit auch die ganze Familie ihren Spaß bekommt, bietet die Firma zusätzlich Sportsbars für die Erwachsenen an. Laut Dave & Buster's bietet man über alle Filialen hinweg 28.000 Spiele an, die im Durchschnitt pro Jahr $50.000 Umsatz machen. Insgesamt setzte die Restaurantkette in den letzten 12 Monaten rund $2 Milliarden um, was etwa 25% mehr war als im Vorjahreszeitraum. Vor der Pandemie wuchs die Kette aber durchschnittlich nur rund 10%. Der Grund für den starken Anstieg war die Übernahme des Konkurrenten Main Event für $835 Millionen im Juni 2022. Der allein hat 52 Stores in die neue Firma eingebracht. Aber auch ohne Übernahmen soll der Konzern weiter wachsen. In den nächsten 3 Jahren möchte die Firma nämlich rund 50 neue Videospielrestaurants eröffnen. 15 davon werden in Indien sein und 5 in Australien. Das ist somit das erste Mal, dass die Firma außerhalb der USA neue Filialen eröffnet. Das Wachstum soll auch daher kommen, dass Dave & Buster's vergleichsweise günstig ist und damit von der eher schwierigen wirtschaftlichen Lage profitiert. Denn durchschnittlich gibt eine Person in einer Filiale der Kette $36 aus. Nur mal zum Vergleich, im Disneyland sind es $240 pro Tag. Ein anderer Wachstumstreiber soll das Sportsbar-Business werden. Aktuell geben nämlich rund 4% der Besucher an, dass sie primär deshalb in die Läden kommen. Deswegen hat die Firma zum Beispiel seit 2022 eine Vereinbarung mit der UFC und zeigt so alle Veranstaltungen der Kampfsportliga. Das könnte auch gut aufgehen, denn schon jetzt schauen rund 30 Millionen Amerikaner gerne Sport außerhalb der eigenen 4 Wände. Durch die immer weiter wachsenden Kosten für Sportabos könnte sich die Tendenz sogar noch mal verstärken. Und auch die Börse glaubt an die Wachstumschancen. In den letzten 12 Monaten ist die Aktie nämlich um 80% gewachsen. Trotzdem entspricht die Bewertung nur dem 15-fachen des Gewinns. McDonald's, Domino's und Chipotle liegen alle über 20. Dafür ist die Firma mit $3 Milliarden Schulden relativ gesehen aber auch deutlich höher verschuldet.
When I say Dave, you say Buster. Dave, Buster, Dave, Buster. I say Dave, you say Buster. Dave, Buster, Dave, Buster.
Ich habe dieses Jahr schon eine Story zu den Kollegen von Vail Resorts gemacht, dem größten Skigebietsbetreiber in Nordamerika, der auch in Europa und vor allem in der Schweiz immer aktiver wird. Gleichzeitig hatte meine Heimat Österreich gerade den wärmsten Winter der Geschichte und auch sonst sind einige Skigebiete in den Alpen schon seit Wochen geschlossen, die vor ein paar Jahren zu der Zeit noch komplett geöffnet waren. Oder anders gesagt, wer mit Vail Resorts auf die Zukunft vom Skitourismus in den Alpen wettet, kann auf Preissteigerungen, Pistenoptimierung und bessere Schneemaschinen wetten, aber man wettet gleichzeitig gegen den Klimawandel. Wie die treuen Hörer aber wissen, gibt's an der Börse eine Skiaktie, bei der das anders ist, nämlich SkiStar aus Schweden. Ich habe ja am 2. März 2023 schon mal über die Firma gesprochen, aber hier nochmal die Kurzfassung. Zu SkiStar gehören die 5 größten Skigebiete in Schweden und Norwegen, womit die Firma in Skandinavien auf einen Marktanteil von 40% kommt. Neben der Lage ist SkiStar auch spannend, weil es 70% der Umsätze über den eigenen Onlineshop macht und dort nicht nur Skipässe verkauft, sondern auch die Unterkünfte, Anreise und Equipment. SkiStar ist also sehr digital und hat als dritter Faktor noch Grundstücke in Skigebieten, die bisher nicht verkauft worden sind und auch in der Bilanz mit einem viel zu niedrigen Wert stehen. Allein das könnte ein paar 100 Millionen Euro wert sein. Spannend ist aber wie gesagt vor allem die Lage, denn in Skandinavien ist die Schneesituation deutlich stabiler als in den Alpen und das dürfte auch so bleiben. Der Wissenschaftler Harald Reiss meinte in einem Interview mit Bloomberg sogar, dass Skandinavien und Schweden Mitte bis Ende des Jahrhunderts vermutlich die letzten Skigebiete haben wird, die es in Europa gibt. Jetzt ist zwar bis Ende des Jahrhunderts noch sehr viel Zeit, aber in der Zwischenzeit dürfte es in den Alpen deutlich mehr Ausfälle und eher enttäuschende Skisaisons geben als in Skandinavien. Bleibt noch die Frage, wie sich SkiStar seit unserer letzten Analyse entwickelt hat. Damals war die Firma noch um die 800 Millionen Euro wert, mittlerweile ist es knapp 1 Milliarde. Dazu kommen zwar auch Schulden, die im Vergleich zum Konkurrenten Vail Resorts aber eher überschaubar sind. Dazu kommt, dass SkiStar mit einem KGV von 20 deutlich günstiger ist als Vail, das mit dem 25-fachen des Gewinns bewertet wird. Einen Haken gibt's aber. Vail Resorts ist mit seinem Börsenwert von 7 Milliarden Euro auch für große institutionelle Investoren spannend. SkiStar ist ohnehin nur 1 Milliarde wert und hat dann noch 2 Aktionäre, die insgesamt fast die Hälfte der Aktien halten. Für große Fonds und Investoren ist die Aktie damit eher uninteressant. Das war Ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei UMR. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin alles Gute, ein schönes Wochenende. Adios.